Lass uns noch einmal beten. Herr, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist nützlich zur Lehre, zur Erbauung, auch zur Ermahnung und zur Korrektur in zu einem Leben in Gerechtigkeit, das dir gefällt. Und so wollen wir dich bitten, dass, wenn du heute ein Wort der Ermahnung zu uns sprichst, dass wir unsere Worte, unsere Herzen vor deinen Worten nicht verschließen, sondern sie in unsere Herzen eindringen lassen, um die Veränderung zu bewirken, die du in uns tun möchtest. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, immer mit der Absicht, um uns Gutes zu tun, uns deine Gnade zu erweisen. Und so hören wir auf dein Wort in diesem Vertrauen. Amen. Als ich Schüler war, haben wir mal eine Klassenfahrt gemacht nach Berlin. Das ist ja so eine klassische Bildungsreise, die man in der Oberstufe unternimmt. Und wir haben uns natürlich viele verschiedene Sehenswürdigkeiten angeschaut. Wir haben das Brandenburger Tor angeschaut, Checkpoint Charlie, Olympiastadion, Bundestag, so die Klassiker halt. Aber wir haben neben diesen Sehenswürdigkeiten auch zwei, zumindest erinnere ich mich an zwei, so Denkwürdigkeiten besucht. Nämlich zum einen die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Das ist ein ehemaliges Stasi-Gefängnis, das an politische Verfolgung und Unterdrückung in der kommunistischen Diktatur erinnert. Und wir haben uns natürlich auch das Holocaust-Mahnmal in Berlin angeschaut, das an die Ermordung von 6 Millionen Juden zur Zeit des Nationalsozialismus gedenkt. Das sind Gedenkstätten, das sind Mahnmale und als solche haben sie den Zweck, und das ist jetzt eine Definition, etwas im Gedächtnis zu halten, von dem zu hoffen ist, dass es sich nicht wieder ereignet. Das ist ein Mahnmal, dafür dient ein Mahnmal, wenn man sich das anschaut. Und diese Gedenkstätten ermahnen uns, das, was unsere Vorfahren getan haben, das, was böse war in ihrem Tun, nicht zu wiederholen, dieselben Fehler nicht zu begehen. Und natürlich kann es bedrückend sein, wenn man dann an so einen Ort kommt und diesen Ort auf sich wirken lässt, aber es kann auch etwas Positives am Ende bewirken, nämlich, dass wir in unserem Willen gestärkt werden, dem Bösen entschlossen entgegenzutreten und sich nicht davon mitreißen zu lassen. Und es gibt auch in der Bibel so Mahnmale, Orte und Geschichten, die uns erinnern an die Fehltritte unserer Vorfahren, die für uns aufgeschrieben wurden, wie Paulus sagt, um für uns eine Ermahnung zu sein, als eine Erinnerung daran, was passiert ist und dass wir dieselben Fehler nicht wiederholen. Das heißt, Gott gibt uns in seinem Wort nicht nur Zuspruch und Ermutigung und Trost, all das brauchen wir, sondern er gibt uns manchmal auch ein Wort der Ermahnung, weil auch das gut ist für unser geistliches Leben, für unser gesundes Glaubensleben, dass wir auch von Gott ermahnt werden. Und der heutige Abschnitt, den wir uns im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose anschauen möchten heute, ist wie so ein Besuch bei einem Mahnmal. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr mit mir das zweite Buch Mose bei Kapitel 17 aufschlagen und ich lese mit uns die Verse 1 bis 7. Nach dem Befehl Jahwes brach die Gemeinschaft der Israeliten das Lager in der Wüste Sin ab. Sie zogen weiter von einem Lagerplatz zum anderen. Als sie ihr Lager in Rephidim aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose schwere Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zu trinken. Mose erwiderte: Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst. So murrten sie gegen Mose und sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen lassen? Da schrie Mose zu Jahwe: Was soll ich nur mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. Jahwe antwortete ihm: Ruf einige von den Ältesten Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du auf das Nilwasser geschlagen hast. Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann sollst du an den Felsen schlagen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose machte es so, und zwar vor den Augen der Ältesten Israels. Dann nannte er den Ort Massa und Meriba, Versuchung und Vorwurf, denn dort hatten die Israeliten Mose Vorwürfe gemacht und Jahwe auf die Probe gestellt. Sie hatten nämlich gesagt, ist Jahwe nun unter uns oder nicht? Ja, wer vor ein paar Wochen hier war, da haben wir uns die Kapitel davor angeschaut, Kapitel 15 und Kapitel 16. Und wer da war, wird sich daran erinnern, dass oder wird merken, dass uns einiges, was hier passiert, uns bekannt vorkommt. Und das ist tatsächlich so in diesem Teil, den wir genannt haben, mit Gott in der Wüste. Da wiederholt sich so ein bestimmtes Muster immer und immer wieder. Am Anfang sehen wir, dass es so eine Art Krise gibt, dass die Israeliten nichts zu essen oder zu trinken haben. Das war auch schon in Kapitel 15 und in Kapitel 16 so. Dann beklagen sie sich bei Mose. Mose wendet sich dann an Gott und er schreit zu Gott um Hilfe. Und Gott rettet die Israeliten dann aus dieser Krise, indem er sie versorgt und die Krise abwendet. Kapitel 16 endet mit einer interessanten Anweisung, nämlich, dass für die künftigen Generationen etwas von dem Manna aufbewahrt werden sollte, mit dem Gott die Israeliten in der Wüste versorgt hatte. Da heißt es dann in Vers 32, Mose sagte, Jahwe hat befohlen, ein Gomer voll Manna für eure Nachkommen aufzubewahren. Sie sollen das Brot sehen, das er euch in der Wüste zu essen gab, nachdem er euch aus Ägypten herausgeführt hatte. Dann sagte er zu Aaron, nimm ein Gefäß und fülle es mit einem Gomer Manna, dann stelle es vor Jahwe hin, damit es für künftige Generationen aufbewahrt wird. Das heißt, die Treue Gottes, seine Fürsorge in der Wüste, sollte niemals vergessen werden. Sie sollten sich immer daran erinnern. Und um diese Treue und um diese Versorgung Gottes in der Wüste, darum ging es hauptsächlich in dem Abschnitt, den wir zuvor behandelt haben. Aber in diesem Textabschnitt, am Ende unseres Textabschnitts, soll auch etwas in Erinnerung behalten werden, damit es bei den künftigen Generationen nicht in Vergessenheit gerät. Nicht Gottes Versorgen in der Wüste, obwohl auch das wieder hier bezeugt wird, sondern Israels Versagen in der Wüste. Der Abschnitt endet eigentlich auf einer traurigen Note. Der Ort des Geschehens, da wo sie sich befanden, wird umbenannt, nicht in Gnadenquelle oder Treu ist unser Gott oder Wasser aus dem Felsen, sondern in Massa und Meriba. Das sind zwei hebräische Worte, die bedeuten Versuchung und Vorwurf. Massa und Meriba, das sind deshalb so die zwei Schlüsselworte in diesem Abschnitt und sie umrahmen den ganzen Abschnitt. Sie kommen am Ende vor in Vers 7, aber sie kommen auch ganz am Anfang vor in Vers 2. Da lesen wir nämlich, da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe. Hier steckt dieses Wort oder die Wurzel von dem Wort Meriba drin und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Und da steckt das Wort Massa drin. Also es ist tatsächlich so, dass das, was hier passiert, in trauriger Weise in die Geschichtsbücher Israels eingeht und in die Geschichtsbücher des Volkes Gottes. Und immer wieder, sehen wir dann im späteren Verlauf, wird auf diese Bibelstelle Bezug genommen. Auf das, was hier passiert, wird Bezug genommen, auf Massa und Meriba. Und immer ist diese Erinnerung mit dem Aufruf verbunden, sich nicht in derselben Weise wie damals an Gott zu versündigen und sich gegen ihn aufzulehnen. Zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 16, stellt Jahwe euren Gott nicht auf die Probe, wie ihr es in Massa getan habt. Und wir kennen vielleicht den ersten Teil dieses Verses aus den Evangelien, den zitiert nämlich Jesus an einer Stelle. Er wird vom Teufel versucht, sich von dem Tempel herabzustürzen und wie antwortet Jesus? Er antwortet mit diesem Vers, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen oder auf die Probe stellen. Oder in diesem Vers, den ich am Anfang auch gelesen habe, in Psalm 95, wo es heißt, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er führt uns wie eine Herde und sorgt für uns wie ein Hirt. Und wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie Israel es damals bei Meriba tat, an dem Tag in der Wüste bei Massa. Und selbst Paulus nimmt im Neuen Testament auf unsere Vorfahren Bezug und führt sie als ein warnendes Beispiel für uns auf. Er sagt, all das ist aufgeschrieben als eine Warnung für uns, dass wir uns nicht in derselben Weise gegen Gott auflehnen und dass ja, dieses, diese, diese, das Böse tun wollen. Deshalb habe ich die heutige Predigt so betitelt: Mit Gott in der Wüste Teil 2, die Fehltritte unserer Vorfahren als Mahnung für uns. Und wir wollen in 3 Schritten durch diese Predigt gehen. Wir wollen zuerst nochmal genau in dieser Situation damals hineinschauen. Wie hat Israel in dieser Situation Gott auf die Probe gestellt? Dann wollen wir überlegen und das auf uns anwenden, wie können denn wir Gott auf die Probe stellen, auch heute. Und zuletzt möchten wir noch einen Ausweg ansehen oder einen Ausweg aufzeigen, auf dem es uns gelingen kann, Gott nicht auf die Probe zu stellen. Also kommen wir zum ersten Punkt. Was an dem Verhalten der Israeliten hat denn Gott hier missfallen? Auf welche Weise haben sie Gott auf die Probe gestellt? Ich weiß nicht, was ihr seht, wenn ihr diesen Text lest, aber ein Aspekt, der mir gleich in die Augen gesprungen ist, ist, dass sie einfach so tun, als wäre Gott gar nicht da. Sie blenden Gott völlig aus. Durch ihr Verhalten stellen sie deshalb Gottes Güte und seine, ja sogar seine Existenz in Frage. Sie tun so, als würde er gar nicht existieren, als hätte er sich bisher nie um sie gekümmert, als würden sie ihn nicht kennen, als wäre er nicht vollkommen gerecht und gut und weise und als könnte man seinen Verheißungen nicht vertrauen. Es ist fast schon ironisch, dass in den Geschichten davor Gott sie mehrmals versorgt hatte. Er hatte sie mit Trinkwasser versorgt, er hatte sie mit Brot vom Himmel versorgt. Und jetzt kommen sie wieder in eine Notlage, in eine ähnliche Notsituation. Und es kommt ihnen scheinbar gar nicht in den Sinn, sich an Gott zu wenden, sich an ihren treuen und gütigen Gott zu wenden. Und stattdessen machen sie Mose Vorwürfe. Und das ist, glaube ich, sehr typisch für uns sündige Menschen. Sobald etwas passiert, was zu unseren Ungunsten ist, suchen wir einen Verantwortlichen. Wir suchen einen Schuldigen, jemanden, den wir die Schuld geben können für unsere Misere. Und wir suchen jemanden, an dem wir unseren sündigen Zorn auslassen können. Neulich hat mir jemand erzählt, dass er so sauer war, dass er irgendwie einen Gegenstand, den er in der Hand hatte, auf den Boden geschleudert hat. Oder vielleicht kennt ihr den Mülleimer, gegen den manche treten, wenn sie sauer sind. Und wir lassen unseren Zorn an unseren Kindern aus. Wir schimpfen mit ihnen zu Unrecht. Ihr wisst, dass ich gerne Fußball spiele und da ist das der Klassiker. Der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung und dann geht's gleich los. Schiri, falsche Entscheidung, und der Schiri wird angemeckert. Oder gestern bin ich Auto gefahren und ich glaube, es war nur eine Millisekunde, als ich nicht losgefahren war, als es grün geworden ist und sofort gehupt. Und man weiß, im Straßenverkehr reißt bei einigen Menschen der Geduldsfaden sehr schnell. Und so ist es auch hier bei den Israeliten. Sie sind kurz davor, eine Meuterei gegen Mose anzuzetteln. Und Mose ist ja der von Gott eingesetzte Leiter. Sie sind kurz davor, ihn zu steinigen, obwohl an Mose keine Schuld ist. Und es zeigt auch, wie irrational man dann werden kann in solchen Situationen. Sie sagen, du hast uns hier nur in die Wüste geführt, um uns hier verdursten zu lassen. Was natürlich völliger Quatsch ist, aber sie sind blind in dieser Situation. Also was ist das Problem? Es sind nicht ihre Umstände. Es sind nicht ihre Umstände, es ist ein Herzensproblem. Sie blenden Gott völlig aus. Sie vergessen scheinbar, und vergessen ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber sie vergessen scheinbar Gottes gnädige Absichten für sein Volk. Und keiner von ihnen kommt in diesem Moment auf die Idee zu sagen, nach all den Wundern, die wir mit Jahwe, mit unserem Gott erlebt haben, bin ich gespannt, wie er uns heute mal versorgen wird. Mose, sei doch so nett, sprich doch schon mal das Tischgebet, wir können davon ausgehen, gleich gibt's was zu trinken für uns. Also, auf diese Weise lehnen sie sich gegen Gott auf. Ihre Aggression gegen Mose, den Knecht Gottes, ist eine schlimme Sünde, weil sie sich so gegen Gott auflehnen. Und am Ende dann von Vers 7 wird uns das auch nochmal erklärt, worin eigentlich das Vergehen der Israeliten bestand, wie sie Gott auf die Probe gestellt haben. Es wird gesagt, die Israeliten hatten nämlich gesagt, ist Jahwe nun unter uns oder nicht? Und das klingt erstmal vielleicht wie eine harmlose Frage, aber es ist eigentlich eine Infragestellung Gottes, eine Herausforderung Gottes. Gott, du musst dich uns jetzt beweisen. Zeig jetzt endlich mal, was du kannst. Und das nach all dem, was sie mit Jahwe erlebt haben. eigentlich kommt das der Verweigerung gleich, Jahwe wirklich zu vertrauen. Kommen wir aber jetzt zu der zweiten Frage. Wie können wir Gott heute auf die Probe stellen? Und wie stellen wir ihn auf die Probe? Das, was wir vorhin gelesen haben, das klingt aus dem 1. Korintherbrief, das klingt sehr hart, es sind harte Worte. Und es zeigt uns auch, Gläubige im Neuen Bund sind anfällig dafür. Und wir stehen auch in der Gefahr, auf diese Weise gegen Gott zu sündigen. Wir können nicht sagen, ja, das war damals früher. Nein, Paulus macht deutlich, er zieht ganz viele Parallelen zwischen uns und den Kindern Gottes damals. Und er macht damit deutlich, das, was sie falsch gemacht haben, ihr könnt auch auf diese Weise gegen Gott sündigen. Und er sagt auch uns, wer daher meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Also ausgehend von diesem Text möchte ich versuchen, drei konkrete Beispiele in den Blick zu nehmen, wie auch wir heute Gott auf die Probe stellen können, wie wir ihn versuchen können. Erstens, indem wir Gott in Notsituationen ausblenden. Es kann auch uns passieren, dass wir, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, dass wir uns nicht an Gott wenden und ihn suchen, sondern unseren Unmut an anderen Menschen auslassen. Entweder versuchen wir, jemanden zu finden, dem wir die Schuld geben können, oder wir suchen uns jemanden, entschuldigt die vulgäre Sprache, bei dem wir uns auskotzen können. Aber wir kommen manchmal nicht auf die Idee und in den Sinn, Gott zu fragen. Gott, was willst du mir durch diese Situation zeigen? Wo möchtest du gerade an meinem Herzen arbeiten? Und Gott um Hilfe anzurufen, ihn zu bitten, dass er eingreift. Und Mose wird uns als ein Gegenbeispiel zu den Israeliten gezeigt. Er tat genau das. Er schrie zu Gott und Gott rettet als Antwort darauf, nicht nur das Volk davor zu verdursten, sondern auch seinen Knecht Mose davor, von diesem Mob gesteinigt zu werden. Und leider vergessen wir allzu oft oder blenden es aus, dass Gott jedes Detail unseres Lebens führt. Dass es keine Zufälle gibt. Dass selbst die Prüfungen in unserem Leben von unserem himmlischen Vater geführt sind. Ganz am Anfang von diesem Text lesen wir, dass es Gott war, der sie geführt hat. Er hat sie geführt, er hat sie nach Rephidim gebracht, er hat sie an diesen Ort gebracht, wo es kein Wasser gab. Und ja, es war eine Prüfung, aber Gott hatte in seiner weisen Vorsehung schon längst auch geplant, wie er dann den Mangel seiner Kinder wieder begegnen würde und ihnen helfen würde. Lasst uns nicht das große Ganze aus dem Blick verlieren, was Gott eigentlich mit seinen Kindern damals und heute vorhat. Er möchte sich ein Volk zubereiten, vorbereiten, das ihn anbetet. Nicht durch ein rituelles, liturgisches Programm, das wir irgendwie einfach abspulen, sondern Anbetung als Herzensvertrauen, als Herzensliebe ihm gegenüber. Und manchmal schickt Gott uns in die Wüste, um uns dahingehend zu formen, dass wir ihn in allen Lebensumständen anbeten und ihm vertrauen. Nicht nur dann, wenn die Sonne scheint und wir alles haben, was wir uns wünschen, sondern auch dann, wenn wir durch tiefe Täler gehen, wenn wir Mangel haben und weder ein noch aus wissen. Natürlich wünsche ich uns allen, dass uns möglichst viel Leid erspart bleibt in diesem Leben. Aber wenn Prüfungen in unserem Leben kommen, wenn Gott uns in Prüfungen führt, dann bete ich dafür, dass wir Gott in diesen Situationen nicht ausblenden, sondern uns an ihn wenden und ihn fragen, was möchtest du mir zeigen? Herr, hilf mir in dieser Situation. Und uns daran erinnern, Gott hat schon alle Tage meines Lebens in sein Buch geschrieben. Er ist auch dann da, wenn sich sein freundliches Angesicht hinter einer dunklen Wolke seiner Vorsehung verbirgt. Wie können wir Gott noch auf die Probe stellen, auch heute noch? Zweitens, indem wir Gottes Wort an uns ablehnen. Diese zwei Sünden der Israeliten sind miteinander verwoben. Zum einen, sie versuchten Gott und zum anderen, sie machten Mose Vorwürfe. Oder man kann eigentlich sagen, sie versuchten Gott, indem sie Mose Vorwürfe machten. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, wer Mose damals war. Das war nicht irgendwer, einfach einer der Israeliten. Nein, Gott hatte ihn ausgesucht und ihn bestimmt, die Israeliten zu führen. Und seine Führung bestand hauptsächlich darin, dass er sowas wie ein Sprachrohr Gottes war für die Israeliten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in der Situation, wo Gott Mose beruft, sagt ja Mose die ganze Zeit, nein, ich kann das nicht, Gott. Ich bin dazu nicht in der Lage, ich habe keinen Mund zu reden, und er versucht Ausreden zu finden. Und was sagt Gott in dieser Situation zu ihm? Er sagt, in 4 Vers 12 steht das, ich werde dir schon beistehen und dir die Worte in den Mund legen, die du sagen sollst. Das heißt, das, was Mose gesprochen hat, in dem Fall zum Pharao, aber auch zu den Israeliten, das sind Gottes Worte. Gott spricht durch Mose. Und in Kapitel 16, da sehen wir dieses Muster, Jahwe spricht zu Mose und dann richtet Mose das an die Israeliten aus, was er von Jahwe gehört hat. Und als die Israeliten sich dann da schon gegen Mose wenden und gegen ihn murren, sagt Mose diese treffenden Worte, denn wer sind wir schon, dass ihr gegen uns murrt? Euer Murren hat sich nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen Jahwe. Aus menschlicher Perspektive ist es vielleicht naheliegend, sich bei Mose zu beschweren, weil, wie schon gesagt, wir immer jemanden suchen, dem wir die Schuld geben können. Aber gerade weil Mose das Sprachrohr Gottes ist, kommt diese Ablehnung Mose eigentlich der Ablehnung von Gottes Wort gleich. Er war derjenige, der Gottes Wort zu ihnen gebracht hat, und sie haben ihn abgelehnt und damit Gottes Wort abgelehnt und am Ende Gott selbst abgelehnt. Was bedeutet es dann, dass sie Mose steinigen wollten? Sie waren kurz davor, ihn zu steinigen. Und ich denke, es bedeutet, dass sie eigentlich das Wort Gottes aus ihrer Mitte verbannen wollten, dass sie diese Stimme zum Schweigen bringen wollten, weil es ihnen nicht gefiel. Und es wäre vielleicht so ähnlich, das klingt jetzt vielleicht krass, aber es wäre vielleicht so ähnlich, wenn wir heute sagen würden, mir gefällt nicht der Weg, den die Bibel mich führen würde, also verbrenne ich die Bibel oder schmeiß sie weg. Aber natürlich können wir Gottes Wort auch ablehnen auf weniger drastische Weise, indem wir zum Beispiel das, was Gott zu uns in seinem Wort sagt, wie wir unser Leben führen sollen, indem wir das außer Acht lassen und einfach einen anderen Weg einschlagen. Oder indem wir die Bibel selektiv lesen. Das heißt, dass wir die Stellen bevorzugt lesen, die uns gefallen. Dass wir uns so ein bisschen die Rosinen rauspicken, aber da, wo uns die Bibel herausfordert, dass wir das gar nicht mehr zulassen. Dass wir uns nicht mehr von Gottes Wort hinterfragen und herausfordern lassen. Oder dass wir vielleicht den göttlichen Ursprung dieser Worte ablehnen und behaupten, ja, das ist ja nur die Meinung von Menschen, das hat ja Paulus gesagt, aber das kommt ja nicht von Gott. Oder indem wir die Bibel so lesen, dass wir sie eigentlich verdrehen. Und mir wird immer wieder bewusst, wie einfach das geht, dass man aus der Bibel etwas herausziehen kann, was die Bibel gar nicht gesagt hat. Man muss nur das so ein bisschen verdrehen und schon hat man irgendwie eine Aussage, die man aus der Bibel zieht, aber eigentlich gar nicht das gemeint hat, was Gott damit sagen wollte. Das heißt, wir müssen immer aufpassen, dass wir die Bibel im Zusammenhang der ganzen Bibel lesen und die Bibel mit der Schrift selber auslegen und nicht das so verdrehen, wie wir das haben möchten. Also lasst uns auch darauf achten, dass wir Gottes Wort an uns nicht ablehnen, dass wir dieses Wort nicht ablehnen, sondern es uns zu Herzen nehmen. Und ich denke, diese Geschichte zeigt uns, dass es für die Kinder Gottes immer ein Kampf sein wird, zu jeder Zeit, dass wir uns das Wort Gottes zu Herzen nehmen, dass wir unsere Achtung vor dem Wort Gottes nicht verlieren. Das war schon zu Mose-Zeiten so, das war zu Jesu-Zeiten so, der dieselbe Ablehnung wie Mose erfahren hat. Es war bei den Aposteln so und es ist auch heute noch so. Und in Hebräer 3 wird auch nochmal Bezug genommen auf diese Geschichte, wie die Israeliten Gott in der Wüste auf die Probe gestellt haben. Und der Verfasser des Hebräerbriefs sagt eine Sache, die ihm in diesem Zusammenhang wichtig ist. Er verbindet das nämlich mit der eindringlichen Warnung an uns. Er sagt deswegen, bedenkt, was der Heilige Geist sagt. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie an dem Tag in der Wüste, als ihr verbittert über ihn wart. Damals haben eure Vorfahren mich herausgefordert und meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre lang meine Wunder gesehen hatten. Lasst uns nicht vergessen, es ist eine besondere Gnade, dass Gott persönlich zu uns spricht. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er spricht auch zu uns. Und auch wenn er etwas zu uns sagt, was uns herausfordert, was uns vielleicht sogar sehr herausfordert, was uns missfällt, ist es doch eine Gnade an uns. Vielleicht will er uns zur Buße führen. Vielleicht will er uns wieder neu an sein Herz führen. Und wenn Gott dich anspricht, durch das Lesen seines Wortes, durch das Hören einer Predigt, durch jemand anderes, der im Glauben steht und dir etwas sagt, antworte noch darauf, solange es heute ist, heißt es ihr. Antworte noch darauf, solange es heute ist. Schiebe deine Antwort auf Gottes Wort, dein Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Schiebe es nicht auf, schiebe es nicht vor dir her. Ignoriere sein Reden nicht, verschließe dein Herz nicht. Und wenn du das Gefühl hast, dass du schon länger nicht mehr Gottes Stimme persönlich gehört hast, wenn du gelesen hast in seinem Wort, dann bitte ihn ganz neu darum. Herr, sprich du zu mir. Ich möchte dich hören, ich möchte deine Stimme hören und bitte gib mir auch ein verständiges Herz, das bereit ist, auf das zu antworten, was du sagst. Kommen wir jetzt noch zu einer dritten Form, wie wir Gott auf die Probe stellen können, nämlich indem wir uns über Gott erheben, indem wir uns über Gott erheben. Die Sünde der Israeliten in der Wüste bestand daran, dass sie nicht in vertrauensvoller Demut, sondern in fordernder Überheblichkeit mit Gott umgegangen sind. Diese Überheblichkeit kommt zum Ausdruck durch diese Frage: Ist Jahwe nun unter uns oder nicht? Das ist eigentlich keine Frage, sondern ein Vorwurf und eine Anklage. Sie setzen Gott auf die Anklagebank und sie selber spielen sich als Ankläger und zugleich Richter auf. Gott muss jetzt ihren Test bestehen. Er muss sich erklären, er muss sich rechtfertigen, er muss sich beweisen. Und wenn wir das von Gott fordern, dann erheben wir uns über ihn. Wir vertauschen unsere Rollen. Er ist derjenige, der über uns steht und nicht wir über ihn. Wenn wir unser Vertrauen ihm gegenüber oder unser Gehorsam ihm gegenüber an eine Bedingung knüpfen und sagen, du musst zuerst meine Forderung erfüllen, bevor ich dir gehorche oder auf dich höre, dann erheben auch wir uns über Gott. Und das hat eigentlich mehr mit Unglauben zu tun als mit Glauben. Aber die Bibel sagt uns, Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig. Es ist vielmehr umgekehrt, dass wir ihm Rechenschaft schuldig sind. Und es ist interessant, als Jesus vom Satan versucht wird, sich vom Tempel in die Tiefe zu stürzen, er antwortet mit diesem Vers darauf, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und er wusste, dass es anmaßend wäre, sich vom Tempel zu stürzen. Er wusste, dass es anmaßend wäre, weil er dadurch Gott versuchen würde, zu einer bestimmten Art und Weise zu handeln, zwingen würde. Und das ist nichts anderes als Überheblichkeit. Nicht einmal der Sohn Gottes, als er Mensch war, für ihn kam es nicht in Frage, sich so über Gott zu erheben und Gott so zu zwingen zu einer bestimmten Handlung. Und das ist biblischer demütiger Glaube. Gott zu vertrauen und sich vor ihm zu beugen, ihm zu vertrauen wie ein Kind, anstatt in Vermessenheit von einer Klippe zu springen und zu rufen, Gott, fang mich auf. Aber ich wurde überführt von diesem Text, weil wir auch manchmal Dinge tun, die riskant sind, die unvernünftig sind, die sich eigentlich nicht mit einem vernünftigen oder was heißt vernünftigen, mit einem echten Glauben in Gott vereinbaren lassen. Wir sind leichtfertig und sagen, ja, Gott wird das schon machen, er wird schon auf mich aufpassen, er wird mich schon versorgen und wir versuchen Gott vielleicht auch auf diese Weise. Und als ich ein junger Mann war, ich war noch nicht verheiratet, aber ich war schon Christ, bin ich eine Zeit lang abends ausgegangen in Bars, in denen sich viele junge Menschen aufgehalten haben und getanzt wurde. Und ich habe immer gesagt, ja, das ist ja keine Sünde und ich betrinke mich nicht. Und mir war auch klar, dass Sexualität für den Rahmen einer Ehe zwischen Mann und Frau vorgesehen ist. Und doch habe ich mich irgendwann entschieden, nicht mehr hinzugehen, weil ich mich an einem Ort begebe, der riskant für mich ist, weil ich mich dadurch leichtfertig der Gefahr aussetze, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Und ich erzähle das nicht, um zu sagen, ja, wie schlau ich damals war. Nein, diese Einsicht kam erst, leider erst, nachdem ich etwas getan hatte, was ich hinterher bereut habe. Das heißt, Gott gibt uns durch sein Wort einen Rahmen, in dem wir uns als seine Kinder bewegen können. Aber diese Grenzen auszureizen, sich ständig in Grauzonen zu begeben, zwar nicht direkt zu sündigen, aber mit der Sünde zu flirten, all das sind Wege, wie wir Gott versuchen und uns über Gott erheben. Wir sagen ihm dadurch eigentlich, ich kann besser auf mich selbst aufpassen, ich weiß besser, wie es geht. Du sagst zwar, dass alle Menschen anfällig sind für die Sünde, aber ich stehe da drüber. Und Gottes Wort warnt uns, wer meint festzustehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Auch im Neuen Testament gibt es warnende Beispiele für uns, die zeigen, dass selbst zu unserer Zeit, jetzt in diesem Abschnitt der Heilsgeschichte, nachdem Jesus schon gekommen ist, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, es möglich ist, Gott zu versuchen und ihn auf die Probe zu stellen. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte von Hananias und Sapphira. Sie hatten ein Grundstück und sie haben das verkauft und sie haben den Erlös von diesem Grundstück Gott gegeben, aber sie haben nur einen Teil davon Gott gegeben, aber haben das als den ganzen Erlös ausgegeben. Und Petrus sagt dann zu ihnen, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Und dann sagt er noch eine zweite Frage, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Niemand hatte sie gezwungen, dieses Grundstück zu verkaufen oder den Erlös dieses Grundstücks zu spenden. Aber was sie taten, war eine schwere Sünde, weil sie meinten, sie könnten ganz dreist, wenn ich das so sagen darf, gegen Gott sündigen und damit davonkommen. Sie taten so, als seien sie cleverer als Gott, als könnten sie ihn täuschen oder austricksen. Und auch wir müssen uns dafür hüten, uns auf diese Weise gegen Gott zu erheben. Das tun wir zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, Gott, danke für deine Gnade, danke für deine Vergebung. Und wir nehmen diese Gnade mit der einen Hand an und mit der anderen Hand halten wir an der Sünde fest unter dem Vorwand, Gott wird mir ja meine Sünde vergeben. Und wir sündigen weiter, obwohl wir mit der anderen Hand Gottes vergebende Gnade für Sünde angenommen haben. Und ich bete dafür, dass Gott uns davor bewahren möge, dass wir ihn auf die Probe stellen, dass wir in Demut vor unserem Gott wandeln, anstatt uns über ihn zu erheben, indem wir irgendwelche Forderungen an ihn stellen, indem wir ihn auf die Anklagebank setzen oder meinen, dass wir ihn austricksen können. Die Verheißung der Vergebung, der Sünden und des ewigen Lebens gilt all denen, die an Gott glauben, mit kindlichem Vertrauen. Und nicht denen, die auf sich selbst vertrauen, die auf ihr eigenes Urteilsvermögen vertrauen oder auf ihre eigene Cleverness vertrauen. Zum Abschluss möchte ich noch zu unserem kurzen dritten Punkt kommen. Wie können wir es denn vermeiden, Gott auf die Probe zu stellen? Gibt es für uns einen Ausweg? Und ich denke, ja, es gibt ihn. Es gibt ein wirklich wirksames Gegenmittel gegen unsere Rebellion gegen Gott. Nämlich, dass wir Gott so sehr lieben, dass wir ihn nicht auf die Probe stellen wollen, dass wir jegliche Form der Ablehnung und Auflehnung gegen Gott so sehr hassen, weil wir Gott mehr lieben als alles andere. Und ihr wisst, dass wir aus uns selbst diese Liebe zu Gott nicht in uns bewirken können und aufbringen können. Und deshalb ist es eine so unglaublich gute Nachricht, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns ein neues Herz zu geben, das Gott wirklich liebt. Und Jesus ist gekommen, um sowohl unser Versagen, dass wir Gott nicht so geliebt haben, wie wir sollten, ans Kreuz zu tragen und dann in unseren Herzen diese Liebe zu Gott aufs Neue durch seinen Geist zu entflammen. Und in diesem Sterben Jesu, in diesem Kreuz sehen wir, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr er diese Beziehung zu uns möchte, in der er uns liebt und wir ihn von Herzen zurücklieben. Und ich möchte euch zum Abschluss einladen, auf Jesus Christus zu schauen. Wenn wir diese Liebe Gottes zu uns sehen, wie er uns geliebt hat, wird dadurch Liebe zu Gott in unseren Herzen geweckt. Und es tut uns gut, manchmal so ein Mahnmal wie Massa und Meriba zu besuchen, uns dadurch auch ermahnen zu lassen, nicht dieselben Fehler zu begehen. Aber wir sollten gleichzeitig und immer wieder auch den Ort Golgatha besuchen, wo Jesus für Sünder gestorben ist und wir die Liebe Gottes sehen. Diesen Ort müssen wir besuchen, damit wir die Kraft bekommen, Gott von Herzen zu lieben. Mose sagt, indem er diesen Ort umbenennt in Massa und Meriba, erinnert euch daran. Erinnert euch daran. Vergesst nicht die Neigung eures Herzens, Gott auf die Probe zu stellen. Aber Jesus fordert uns auch auf, etwas anderes in lebendiger Erinnerung zu bewahren, nämlich seinen Liebestod für uns. In Lukas 22, Vers 19 lesen wir, Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Lasst uns also den Felsen erinnern, welcher Christus ist, der geschlagen wurde, dass Ströme lebendigen Wassers aus ihm geflossen sind und wir unseren Durst an ihm stillen können. Wir wollen gleich das Abendmahl miteinander feiern, uns an Jesu Tod für uns erinnern und daraus Kraft schöpfen, unseren Gott zu lieben. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für die Ermahnungen aus deinem Wort, die uns zeigen, wie anfällig auch wir sind, Dinge zu tun, die dir missfallen. Wir bitten dich, dass wir unsere Herzen vor dir nicht verschließen, dass wir uns zurechtweisen lassen von dir, dass wir nicht an der Sünde festhalten, sondern sie loslassen, weil du aufgrund der Sünde gestorben bist. Du wolltest sie aus unserem Leben auslöschen, nicht nur die Schuld unserer Sünde, sondern auch die Auswirkungen der Sünde. Und wir bitten dich, dass du uns, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, neue Kraft gibst, dir zu vertrauen, dass wir in diesem Abendmahl erneut deine Liebe zu uns sehen und Kraft schöpfen, dich zurückzulieben. Du bist unsere Liebe wert. Du hast uns so sehr geliebt. Bitte schenk uns dieses Herz, das dich zurückliebt. Amen.